Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen im Reviewcast zu Dragon's Dogma 2 hier bei Insert Moin. Ich bin euer Michi und bei mir ist euer Basti.
Wunderschönen guten Morgen. Ich freue mich sehr. Dragon's Dogma 2, endlich können wir darüber reden. Endlich.
Ich habe mir ja eingeredet, ich hätte diesen Podcast schon letztes Jahr aufgenommen, habe ich aber nicht. Das ist noch mal als kleine Vorgeschichte. Und so ist es quasi zum einjährigen Jubiläum. Am 22. März oder 20. März irgendwie so rum kam Dragon's Dogma 2024 in seiner zweiten Version auf den Spielemarkt. Für Konsolen und PC gleichzeitig. Und Dragon's Dogma hattest du mit dem Vorgänger, mit dem Untertitel Dark Arisen, Kontakt gehabt vorher? Also war dir das Konzept bewusst, bevor du mit dem zweiten Teil angefangen hast?
Ja, allerdings nur sehr seicht. Also ich habe in den Vorgänger, lass mich nicht lügen, vielleicht so 2, vielleicht 3 Stunden mal reingespielt. Also eigentlich nur so den Anfang erlebt und natürlich das Grundkonzept, also gerade das mit den Vasallen, das habe ich da sozusagen schon ein bisschen durchblickt und fand das auch alles sehr spannend. Aber irgendwie hat mir die Zeit und die Lust gefehlt, mich da noch viel tiefer rein zu investieren, obwohl ich neugierig geworden bin. Aber umso dankbarer war ich eben dem zweiten Teil, dass ich da dann mal so richtig eintauchen konnte in die Dragon's Dogma Welt.
Im Nachhinein finde ich es sehr, sehr überraschend, wie ähnlich sich diese beiden Teile sind. Und Dragon's Dogma, dieser zweite Teil, hat auch nicht immer die 2 im Namen. Also wenn man das Hauptmenü sieht, da ist gar keine 2. Manchmal ist eine 2 bei so Online-Shops, wenn man die Keys kaufen möchte, manchmal nicht. So richtig war sich Capcom, glaube ich, selber nicht sicher. Machen sie da gerade einen Reboot der Serie? Machen sie einen Parallelteil? Ist es jetzt wirklich der zweite Teil? Weil auch inhaltlich wird eine ganz ähnliche Geschichte erzählt. Also man ist so ein Auserwählter von einem Drachen, der einem das Herz raubt und man versucht, sich das zurückzuholen von diesem Drachen, also diesen Drachen zu töten oder anderweitig an sein Herz zu kommen zurück, um halt der Menschheit zu beweisen oder diesen vielen Völkern, die da ja unterwegs sind in der schönen Fantasy-Welt von Dragon's Dogma, dass man der Auserwählte ist, dass man der Chef ist.
Wie war das denn, also du hast den ersten Teil ja gespielt.
So, aber auch nicht durch. Ich hatte ihn auch nur angespielt, weil ich hatte zu der Zeit, als das rauskam, so ein Sidegig am Laufen, wo ich, das hier war so ein bisschen fremdschämig jetzt im Nachhinein, aber wir haben das genannt PC Master Race Reality Check. PCMCRR, irgendwie sowas. War auf Englisch, habe ich mit einem spanischen Kumpel gemacht, auch ein Journalist. Und da war der Steam-Controller gerade draußen und da habe ich jedes PC-Spiel immer noch so untersucht, läuft es auch mit dem Steam-Controller und ist es irgendwie für den PC besser in 4K und 60 FPS? Und da hat dieses Dark Arisen, das erste Dragon's Dogma, extrem gut abgeschnitten. Das konnte man also super steuern mit diesem Steam-Controller und hatte auch die Bewegungssteuerung dann zum Zielen für Bogenschießen, was man da ja auch machen kann. Das war schon geil angepasst. Und das erste Dragon's Dogma hatte ja auch viele technische Probleme auf den Konsolen. Da lief es dann nur mit 30 FPS. Und deswegen war die PC-Version, die sich ja immer mehr zu so einem Geheimtipp hervorgehoben hat, sehr stark im Fokus. Ja.
Da hat sich die Master Race bewahrheitet, sozusagen.
In diesem einen Fall war das so. Wir wollen aber heute über den zweiten Teil sprechen. Und der hat auf den Konsolen mit ähnlichen technischen Problemen hier und da zu kämpfen. Haben die dich gestört? Das würde mich zuallererst interessieren. Da läuft das Spiel ja wieder nur mit 30, 40 FPS, während es auf dem PC mit bis zu 60 laufen kann, aber da wieder einige grafische Fehlerchen hat bei der Shader-Berechnung. Wie hast du gespielt? Wo hast du gespielt?
Also ich muss sagen, ich bin eh nicht so der absolute Grafikfetischist. Also solange das Spiel einen schönen Stil wählt oder eine bestimmte Darstellungsart, dann ist es mir eigentlich egal, wie es technisch ist. Also wenn da so Kleinigkeiten nicht funktionieren, mal hier und da ein Pop-up kommt oder keine Ahnung, ne, es halt einfach zu kleinen Grafikfehlern kommt, das stört mich in dem Sinne nicht. Aber bei Dragon's Dogma 2, was ich auf jeden Fall doch stark gemerkt habe, ist, dass die Framerate in den Städten einfach wahnsinnig in die Knie geht und das schon in dem Sinne auch nicht Game-Breaking ist, aber eben doch so eingreift, dass ich mir dachte, ach, ey, komm, das hätte man schon schöner machen können. Also, weil die Städte sind ja irgendwie imposant und es ist auch toll, dass da viele NPCs rumlaufen und die Städte sind auch wahnsinnig lebendig. Deshalb schlucke ich die bittere Pille, dass es halt eben nicht ganz flüssig läuft, aber es war eben einfach schon merklich. Aber ansonsten muss ich sagen, habe ich da wenig gehabt, wo ich sage, oh, das passt mir jetzt aber gar nicht. Ich glaube, ich hatte auch keine großen Spielabstürze oder sowas in der Art. Also, vielleicht 1, 2, aber vielleicht komme ich da gleich nochmal zu, aber in sehr langer Spielzeit. Deshalb habe ich das alles irgendwie ganz gut schlucken können und fand es jetzt nicht so dramatisch. Ich glaube aber auch, dass es auf dem PC, ich habe es auf der PlayStation gespielt, auf dem PC, da glaube ich noch mal ein bisschen stellenweise schlimmer war.
Es ist der Kontrast der so extrem auffällt. Ich finde, so eine, wenn so eine Framerate durchweg gleichmäßig nicht so toll ist, ist es weniger schlimm, als wenn es eigentlich immer ganz okay läuft, aber dann kommst du zu einem Punkt oder irgendwas ist in den Kämpfen ganz extrem mit den Effekten und dann hast du auf einmal, das war beim PC so, wenn so ein Eisblock explodiert ist oder du die Physik benutzt hast, weil man kann in diesem Spiel ja Steine aufheben und werfen und sowas und dann tankte die Framerate zu Release auf einmal bis auf 15 FPS runter für so ein, zwei Sekunden und das sind Hakler, die einfach das Gameplay dann schlechter machen und das ja war schon sehr bedauernswert, weil ansonsten schlug das Spiel ja ein wie eine Bombe. Ganz anders als der erste Teil war hier jetzt klar, der erste ist ein Geheimtipp, mit dem zweiten möchte ich einsteigen. Also so eine ganz ähnliche Story, die Capcom da durchgemacht hat im Westen, wie auch bei Monster Hunter. Da war das eigentlich auch so, dass man wusste, ja, Monster Hunter finden die Japaner so geil und ein paar Geeks und Nerds hier in Deutschland vielleicht auch. Aber erst mit Monster Hunter Wilds ist denen hier der Durchbruch gelungen. Das Gleiche würde ich jetzt hier ebenso unterschreiben für Dragon's Dogma 2. Da war der Hype doch schon enorm letztes
Jahr.
Ganz kurz,
du meinst, glaube ich, Worlds, gell? Weil ja, Wilds genau, ist ja der richtig. Teil, der jetzt rauskommt.
Richtig.
Ja, genau, das stimmt. Also eigentlich spiegelt das so ein bisschen meine Geschichte wieder. Ne? Ich habe das schon wahrgenommen, das Dragon's Dogma, und auch, dass es halt interessante Ideen mitgebracht hat. Aber ich glaube, die Aufmerksamkeit war bei Dragon's Dogma 2 einfach viel größer. Man hat einfach gemerkt, okay, Capcom hat noch mal Luft geholt, die haben sich noch mal gesammelt. Man hat ja auch über die Jahre hinweg immer so diesen Wunsch im Raum schweben hören, ey, es wäre total toll, wenn diese Reihe wiederkommen würde oder einen Nachfolger bekommen würde. Und irgendwie hat das so diese Vorfreude geschürt. Und das hat auch bei mir total gut funktioniert, dass ich einfach dachte so, komm, jetzt ist der Zeitpunkt. Ich finde diese Ideen alle so toll, jetzt will ich es wirklich mal erleben und spiele eben den zweiten Teil. Und das hat einfach gut funktioniert. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob eingeschlagen wie eine Bombe das so ganz trifft, weil, also ich glaube, die Verkaufszahlen waren wirklich gut und ich hoffe auch, dass sie den Erwartungen entsprochen haben. Ich glaube aber jetzt auch nicht, dass es der super Durchbruch war. Also ich bin da noch so ein bisschen gespannt, wie das sich letztendlich abzeichnet, wie es am Ende sein wird. Auch eben, weil ja am Anfang, wir hatten jetzt kurz die Technik schon angerissen, es auch so ein bisschen so einen kleinen Shitstorm gab, den das Spiel begleitet hat, was ich sehr tragisch und sehr schade fand. Aber ja, ich finde auch, dass es auf jeden Fall, gerade in meinem Herzen, hat es auf jeden Fall richtig eingeschlagen wie eine Bombe und ich fand es richtig, richtig toll.
Dann muss ich dir jetzt auch direkt das Herz rausreißen, indem ich dir mitteile,
sei kein Drache,
dass der Chefentwickler bereits aufgehört hat, für Capcom zu arbeiten und die Aussichten für einen Nachfolger sehr, sehr schlecht derzeit stehen. Aber umso mehr ein Grund, diesen zweiten Teil, der ja hervorragend und großartig ist, mein Game of the Year 2024 näher zu beleuchten und endlich auf diese ja innovativen und einzigartigen Ideen und Spielsysteme hinzukommen. Mhm. Dragon's Dogma spielt in einem Fantasy-Universum, das westlich angehaucht ist. Man stelle sich vor, Tolkien-esque, also Herr der Ringe, trifft Game of Thrones und jede Menge andere klassische japanische Fantasy-Traits sind auch noch drin. Ein gelungener Mix. Dieses Szenario hat mich direkt abgeholt und ich fand es irgendwie geil, wie auf einmal so ein japanisches Studio sich einer solchen Welt bedient. Hat dir das Szenario auch direkt zugesagt oder musstest du damit erstmal warm werden?
Nee, absolut. Ich fand das auch toll. Ich mag das eh immer, wenn sich so japanische Studios eben auch westliche Dinge anschauen. Ich meine, bei den Souls-Spielen hat das für mich auch gleich funktioniert, ne? Dass sie sich halt eben mit diesem Stilistiken so ein bisschen anbiedern. Und das finde ich bei Dragon's Dogma auch ganz faszinierend, weil man einfach merkt, okay, das ist einfach eine ganz besondere Mischung, die da entsteht. Und weil du es jetzt gerade angesprochen hast, gerade die Spielwelt, die finde ich fantastisch. Die ist aber auch so ganz anders, so ein krasser Gegenentwurf zum Beispiel zu einem Elden Ring, wo du ein Elden Ring hast, das gespickt ist mit Sehenswürdigkeiten, irgendwelchen Ruinen, die du aus der Ferne siehst und dir denkst, boah, da will ich hin, hast du hier halt sowas viel Naturalistischeres. Also es sind wirklich eher die Landschaften, die du schön findest. Da sind Gebirgszüge, da sind dichte Wälder, da sind Wüsten, da sind Canyons, die aber alle irgendwie so aussehen, als wären die nicht von Hand gemacht, sondern als wären die einfach natürlich gewachsen. So, das finde ich ist der besondere Kniff von der Welt von Dragon's Dogma, die ich so toll fand. Und dann sind da eben noch gespickt so kleine mal Dörfer, dann hast du aber auch eben so richtige alte Fantasy-Großstädte, die sich aber auch aufteilen. Du hast Slums, du hast aber oben dann auch eben die noblen Herrschaften, die in Edelvierteln leben. Und das hat schon einen wahnsinnigen Reiz ausgemacht, finde ich, in diese Spielwelt zu erkunden, zu erkennen, zu erleben. Ganz fantastisch. Und auch, ich hoffe, ich greife jetzt nicht schon zu viel vorweg, weil ich übersprudel, aber auch das Erkunden Macht wahnsinnig Spaß. Und das ist so ein Ding, was ich gerade bei Elden Ring für mich entdeckt habe. Ich bin gar nicht der große Open-World-Spieler. Aber Elden Ring hat mir einfach gezeigt, ey, komm, es macht total Sinn, dass du diese Welt erkundest, weil es einfach überall etwas zu entdecken gibt. Und ein sehr ähnliches Gefühl hatte ich auch bei Dragon's Dogma. Eben ein bisschen mit einer anderen Nuance. Aber das ist dort halt eben auch, du entdeckst Höhlen, du entdeckst Sidequests, die dir gar nicht so auf die Nase gebunden werden. Du entdeckst Areale, die eigentlich jetzt gar nichts mit irgendeiner Quest zu tun haben, aber du kannst sie erkunden und du kannst auch dort überall was finden. Und das hat mich wahnsinnig motiviert. Und ich finde, das ist so, glaube ich, für mich die größte Stärke, die mit ganz vielen anderen Stärken verknüpft ist, dass einfach die Spielwelt so fantastisch ist. Mhm.
Für mich läuft das alles unter dem Stichpunkt Authentizität. Mhm. Ich konnte für mich war diese Welt extrem glaubwürdig, sehr schnell. Mhm. Ich habe ja schon gesagt, Physik ist mit dabei. Man kann also teilweise Gegenstände aufnehmen und wegwerfen einfach. Und das geht so weit, dass man das auch mit Gegnern machen kann. Also wenn man sehr viel stärker auflevelt als Charakter, ist ja auch ein Rollenspielsystem dahinter, kann man auch kleinere Gegner zum Beispiel einfach nehmen und im späteren Spielverlauf dann schmeißen auf andere Gegner. Oder man kann sich wie bei Monster Hunter an große Gegner ranklemmen oder rankleben und dann da so hochkraxeln am Arm und das ist dann so ein Oger und der holt dann tief aus und haut auf den Boden und dann muss man sich festhalten mit dem rechten Trigger. Das ist natürlich extrem komplex und auch widerspenstig auf eine Art. Also ich glaube, da prallen die meisten Spielenden am Ende ab, dass sie sagen, das Kampfsystem ist mir einfach zu krass, zu komplex, zu wild, weil man muss sich damit befassen, wenn man die ganz großen Gegner am Ende auch killen möchte. Und diese Authentizität, dass die aktiven Gegner und auch die NPCs, die ja alle einen Tagesablauf haben, immer morgens aufstehen, zur Arbeit gehen oder manche haben dann auch vielleicht so ein verstecktes zweites Leben, dem man auf den Grund geben kann. Man kann sich eigentlich neben jeden NPC stellen und gucken, was macht der so am Tag, um zu gucken, ja, wann treffe ich den an? Abends gehen sie dann in die Taverne und trinken da noch ein. Es gibt den Tag-Nacht-Wechsel, es gibt Wetterwechsel. All das. Ich habe das schon bei Breath of the Wild geliebt. Ich mag es bei Elden Ring, aber nirgends hat es für mich so gut funktioniert wie bei Dragon's Dogma 2. Weil man auch da, das kommt noch dazu, diese extreme Weitläufigkeit hat. Also Dragon's Dogma ist sich auch nicht zu schade, mal zu sagen, nö, hier von Punkt A nach B, das sind 2 Minuten Wanderschaft. Da kannst du jetzt halt latschen oder du kannst dir so einen Ochsenkarren, genau, einen Ochsenkarren mieten an speziellen Stationen. Wenn du gerade nicht zum richtigen Zeitpunkt da bist, kannst du dich auf die Bank setzen und sagen, ich warte jetzt 5-6 Stunden und dann kommt der dann an und dann geht man los. Dann wird der manchmal überfallen, also auch wieder total dynamisch. Manchmal geht's aber auch in einem Rutsch durch. Man steigt aus, die Zeit ist vorbei, ist weitergelaufen und dann ist man an einem anderen Ort in der Geschichte. Es gibt auch Quests, die zeitlimitiert sind. Also die kann man dann nur, kennt man auch aus Skyrim, zu einer gewissen Uhrzeit machen, nachts. Und manchmal laufen sie aber auch komplett ab. Und dann ist die Spielwelt halt einen Schritt weitergegangen und dann kann man sie nicht mehr erfüllen. Ist nie dramatisch, aber lädt natürlich auch zum mehrfachen Durchspielen ein. Diese Authentizität ist so wahnsinnig bahnbrechend gewesen. Ich habe das noch nie gehabt, diese Wanderschaften, weil es gibt ja auch so Camping-Sites in der Mitte, dass man sagt, ich erkunde jetzt die Welt und das macht man nur so peu à peu, immer Stück für Stück. Sie kommt einem gigantisch vor. Jetzt im Nachhinein, du und ich und viele andere, die es durchgespielt haben, ja, am Ende ist es irgendwie doch wieder eine ganz normale Videospielwelt, aber während man sie das erste Mal erkundet, hatte ich bei keinem anderen Spiel jemals.
Ich finde, die hat auch so fast was Greifbares irgendwie. Ich habe jetzt noch mal den Anfang kurz ein bisschen angespielt, einfach um mir das Spiel ein bisschen ins Gedächtnis zurückzurufen. Und das hat irgendwie so, das hat alles so Gewicht, was in dieser Welt passiert. Ich kann es gar nicht irgendwie anders beschreiben. Irgendwie ist es so imposant, wie man durch diese Landschaften stromert. Und du hast es gerade schon angedeutet, gerade dieses Reisen. Dieses Reisen ist so ein ganz großer Aha-Moment für mich gewesen, weil ich das am Anfang gespielt habe wie jedes andere Rollenspiel. Ich dachte mir so, ja, Schlaf, was brauche ich denn? Das ist mir doch vollkommen egal. Ja, ich muss da jetzt zu dieser anderen Stadt. Das mache ich kurz, ist ja gar kein Problem. Hab aber sowas wie Tag-Nacht-Wechsel nicht bedacht. Hab aber sowas wie, ey, ich muss aber rasten gar nicht überdacht. Weil dieses Spiel dich dazu zwingt. Denn desto fortlaufender du Schaden nimmst, nimmt deine Lebensleiste an Maximum ab. Mhm. Und das kannst du nur rückgängig machen, indem du halt rastest. Aber ich habe das einfach nicht so ganz verstanden und dachte, ich mache die Reise jetzt in einem Stück. Bis ich dann gemerkt habe, gerade dann bei Nacht, wenn dann eben stärkere Gegner hervorkommen, dass das ganz schön übel ausgehen kann.
Auch da ist dieser Realismus-Aspekt einfach da, dass sie sagen, ja, wenn du halt nachts gehst, wo du A, nichts sehen kannst und B, die Monster rauskommen, bist du halt selber schuld, dann lassen wir dich ja an dieser Stelle sterben. Man muss es schon eigentlich perfekt beherrschen, um so eine Reise zu Beginn des Spiels, wo man sehr, sehr hilflos ist und ja natürlich kein super Equipment hat, dass man das dann überlebt. Das ist darauf ausgelegt, dich zu trainieren, genauso wie es ein Dark Souls halt einst gemacht hat mit diesem ganz harten Kampfsystem und gesagt wurde, ja, wenn du jetzt hier hingerannt bist und stirbst, Pech gehabt, hier sind deine Seelen jetzt mal eben weg. Kannst du versuchen, dir wiederzuholen und wegzurennen. So ähnlich ist das hier auch. Es ist ja auch toll, diese Buffs, die man bekommt durch das Kochen beim Campen. Also wenn man dann das Camp aufschlägt und da das Monsterfleisch, was man vielleicht gerade am Tag auch noch gerade so geschlachtet hat und dabei hat, gibt ein komplettes Inventarsystem mit Kilogramm. Also nicht jeder kann unendlich viel tragen. Auch da ist es sehr so wie in Dark Souls. Dann brät man das ja und dann kommt so eine super japanische Echtwelt-Kameraaufnahmen vom brutzelnden Fleisch in der Wokpfanne. Das sieht wirklich cool aus. Und diese Buffs, die man dadurch bekommt, das sind mächtige Buffs. 15% mehr Lebensenergie, 10% weniger Schaden generell. Richtig geil. Auch da, das hat alles quasi Zelda Breath of the Wild mit auf den Markt gebracht. Nur da kam es mir sehr viel videospieliger vor als hier. Hier habe ich mich da so richtig reingesteigert und dann gesagt, ah, das ist jetzt mein Fleisch, was ich gejagt habe und jetzt wird es hier gebrutzelt.
Ja. Ich finde, da hast du gerade schon auch was Gutes angeschnitten. Was auch noch mit dazukommt und was ich normalerweise eher als störend empfinde, ist eben diese Ausrüstungslast, ne? Dass du ja nur einen gewissen Teil tragen kannst, bevor du überladen bist. Und das ist oft halt einfach nur ein ärgerliches Hindernis. Hier macht es aber total Sinn, weil du dir auch solche Dinge überlegen musst, wie, okay, ich habe jetzt eine große Reise vor mir. Welche Sachen brauche ich wirklich in meinem Rucksack, um diese Reise zu überstehen? Brauche ich gewisse Nahrungsmittel? Brauche ich einen Stein, mit dem ich mich vielleicht wegteleportieren kann oder wiederbeleben kann? Brauche ich mein Zelt, damit ich irgendwo rasten kann? Und das sind so Überlegungen, die ich sonst in so Rollenspielen einfach weniger mache, weil diese Reisen nicht so, ich sag mal in Anführungszeichen, realistisch dargestellt sind. Und das, finde ich, ist hier ein total toller Aspekt gewesen, der mir sogar mehr Spaß gemacht hat. Also da habe ich auch das Loot hinterfragt, das ich da eingesammelt habe. Man findet danach ja Wege. Du hast ja dann, haben wir immer noch nicht ganz angeschnitten, aber die Vasallen, du hast ja immer Begleiter bei dir. Oder wahlweise hast du Begleiter bei dir, denen du dann eben auch diese Gegenstände geben kannst. Also wenn du merkst, okay, ich bin überladen, dann kannst du da noch ein bisschen was abschieben. Aber irgendwann sind die Taschen voll. Und dann musst du dir überlegen, okay, was machen jetzt? Jetzt muss ich wieder zurückreisen. Jetzt muss ich erstmal wieder in eine Stadt Dinge verkaufen, Dinge entladen. Die Dinge, die du im Inventar hast, das kommt auch noch dazu, die können ja auch verrotten. Du hast irgendwelche Früchte oder Fleisch, das dann über Zeit schlecht wird. Und auch da musst du überlegen, okay, macht es wirklich Sinn, dass ich das jetzt mitnehme? Brauche ich das auf? Oder tue ich das vielleicht schnell in meine Kiste? Denn in der Kiste, das ist der einzige Ort, also du hast später...
Das ist auch ein Kühlschrank.
Genau. Du kannst dir später ein Haus kaufen, aber in der Regel und übernachtest du eben in so Gasthäusern und da hast du Zugriff auf eine Kiste. Und in dieser Kiste, das ist der einzige Ort, wo die Dinge nicht voranschreiten, im Sinne von, die können nicht verrotten und nicht schlecht werden. Und das sind alles so Überlegungen. Ich finde das total faszinierend. Als ich das verstanden habe, als der Groschen gefallen ist, da war ich dann wirklich sehr, sehr schwer verliebt in dieses Spiel.
Ja, sie gehen auch eine feine Linie natürlich da zwischen dann Realismus und Komfort, weil diese Kiste ist dann halt in jedem Gasthaus zugänglich. Ja, ja. Also auch, die wandert quasi mit dir, obwohl es natürlich da realistischer gewesen wäre. Nö, die hast du halt in der Hauptstadt liegen lassen, deine.
Das ist die Resident Evil Kiste, das ist Capcom Universe.
Ja, finde ich aber auch super. Genau so hat es mir dann halt auch Spaß gemacht. Das andere wäre mir deutlich too much gewesen. Ja. Es ist sich durchaus noch bewusst, dass es am Ende ein gut spielbares Videospiel oder ein Hardcore-Rollenspiel sein möchte. Das, finde ich, passt immer sehr, sehr gut.
Darf ich da ganz kurz einhaken? Ich habe eine Frage. Wie fandest du denn das Schnellreisesystem? Das ist ja so ein Ding, das super kritisch beäugt wurde, gerade zu Anfang des Releases. Ganz kurz zusammengefasst. Es gibt keine einfache Möglichkeit, schnell zu reisen. Du hast diesen Ochsenkarren schon erwähnt, den du in Städten einsteigen kannst und zu gewissen Ortschaften fahren kannst.
Die auch sehr begrenzt sind. Also das sind insgesamt, glaube ich, 6 Strecken, die man da fahren kann.
Genau, sehr begrenzt. Und die können auch noch überfallen werden. Also die können auf Mitte der Strecke, wenn du Pech hast, greift irgendwas an, was auch noch diesen Ochsenkarren kaputt macht. Und dann kannst du zu Fuß laufen. Das kann auch noch passieren. Und es gibt eben diese Schnellreisesteine, die du mit denen du zu gewissen Kristallen dich teleportieren
kannst. Fairy Stones und Port Stones, Port Crystals, ja.
Genau. Und davon gibt's halt, also A, von diesen Steinen, mit denen du schnell reisen kannst, davon gibt's gar nicht so viele. Aber diese Kristalle, zu denen du dich teleportieren kannst, davon gibt's noch viel, viel, viel weniger voreingestellt. Weiß ich gar nicht, wie viele es waren. 2 oder 3, glaube ich, in der Welt. Und du kannst 4. Du kannst aber auch noch selber welche platzieren. Und das war ja so ein großer Aufschrei, weil es eben zum Anfang des Spiels oder immer noch Mikrotransaktionen gibt. Die sind absolut streitwürdig, da bin ich vollkommen bei. Aber dort wurde dann halt gesagt, ey, das ist ja voll doof, weil das ist ja ein ganz klarer spielerischer Vorteil und das müsste eigentlich viel mehr von diesen Kristallen geben in der Welt, weil man halt ja so viel unterwegs ist. Mhm. Und ich persönlich hatte dieses Problem nicht und da würde mich interessieren, wie das für dich war.
Ich hatte das Problem leider auch überhaupt nicht. Ich habe das am Rand mitbekommen, wie man sich draufregt. Ich finde die Microtransactions auch frech und vollkommen daneben. Sowas sollte einfach eine Option sein, wer halt keinen Bock hat, das Spiel so zu spielen, wie das gedacht war von der Game Balance, soll sich das in den Optionen einstellen können und hätte dann zum Beispiel unendlich Fairy Stones. Ja. Ich habe sie nicht gebraucht, weil ich weiß, am Ende hatte ich, ich glaube, 18 übrig. Dann habe ich wohl nicht so viele benutzt.
Du bist auch ein Horder.
Nein, ich habe sie schon immer benutzt, wenn ich so gesagt habe, okay, jetzt bin ich hier bei einer Nebenquest zum Beispiel, das war gerade so in der Mitte des Playthroughs. Dann bin ich in eine Nebenquest gekommen, an einen Ort gekommen, wo ich gesagt habe, okay, jetzt habe ich aber keinen Bock zurückzulaufen und habe halt so einen Fairy Stone benutzt. Ja. Das war
also
überhaupt
ab und an habe ich das auch gemacht, aber schon sehr selten.
Ja, aber das ist ja, glaube ich, eine Sache, der man sich bewusst werden muss. Wenn man keinen Bock auf coole Kämpfe hat und auf ich reise von A nach B, dann ist dieses Spiel ja eigentlich eh nicht für einen gedacht. Ja. Und in dem Moment, wo du das aber magst und das genau willst, ist ja gerade das Geile daran. Warum solltest du das überspringen wollen? Mhm. Du wirst ja nichts von der Welt erkunden, wenn du immer nur von zwischen den Städten hin und her hoppst und mal irgendwie auf die Suche von einem Questgeber oder einem Ziel oder einem Lager oder einer Höhle gehst, das dann machst und wieder zurückgehst. Also mein Anspruch an mich war schon, eher diese ganze Welt zu erkunden, als zum Beispiel auch das Ende der Handlung zu erfahren, weil das ist relativ klar. Es gibt auch Speedruns, die halt das Ganze in einer halben Stunde durchrocken, weil es auch da so Breath of the Wildig ist. Du kannst halt direkt zum Endboss rennen, wenn du willst und das irgendwie mit Skill halt hinwürgen und hast das Spiel dann durchgespielt. Das ist aber nicht Sinn der Sache. Sinn der Sache ist, diese wahnsinnig authentische, geile Welt zu entdecken und vielleicht auch mal zu entspannen und einfach nur zu genießen, was man da gerade tut. Weil das hat man eigentlich nur ansonsten im Urlaub. Ich hatte ganz oft so ein Gefühl des, ich bin gerade wieder in meinem Fantasy-Urlaub hier in Dragon's Dogma unterwegs. Ja. Und das kommt noch dazu, wird ja verstärkt durch dieses Pawn-System. Und jetzt können wir es endlich ansprechen. Ich habe mir zu Beginn, als ich Dragon's Dogma gestartet habe, war ich mit einem meiner besten Freunde von der Schulzeit gerade hier an einem Abend zusammen. Und wir saßen auf der Couch und haben es einfach nur genossen, den Charaktereditor mal so ganz auszuschöpfen. Mit dem habe ich auch früher ganz viel Baldur's Gate gespielt und ist ja auch wurscht. Auf jeden Fall eine enge Verbindung. Und dann haben wir uns halt selber gemacht, aber als so super alte Greise, denen schon die Haare ausfallen. Und ich war so ein kleiner Pummelig. Typ, der überhaupt nicht wie ein Held aussah. Beide hatten mal Schnauzbart. Und das ist ja der Hauptbegleiter, den man sich da erstellt, den man immer dabei hat. Der eigene Vasall heißt es auf Deutsch. Mhm. Und den kann man dann eine Klasse zuweisen. Man kann selber auch eine wählen. Das ist die sogenannte Vocation, also Berufung. Und die lässt sich vollkommen wild auch wechseln. Da können wir später vielleicht noch drauf eingehen. Mhm. So, und diese Pawns, die dann mit einem mitreisen, also sie werden auch in der Spielwelt als AI-Figuren quasi gesehen, die zwischen den Paralleluniversen hin und her reisen können. Das heißt, du hättest meinen Janos, so heißt meine Hauptpawn, den kannst du jetzt als anderer Spieler im Multiplayer halt auch erwerben. Das kostet dann was, wenn du das machst. Solche Rift Crystals, davon hatte ich aber auch immer mehr als genug. Also nie
Shortage. Kommt auch drauf an, ne? Also nur wenn die über deinem Level sind, dann kosten die was, sonst sind sie kostenlos.
Mhm. Richtig. Und Capcom bietet dir auch welche an. Also die haben jede Menge gemacht, die einfach so, ich weiß nicht, ob die zufallsbasiert sind. Ich hatte immer das Gefühl, da steckt manchmal mehr Liebe drin, als in denen, die die User gemacht haben. Da sind schon coole Charaktere bei und die sind dann halt spezialisiert. Seinen eigenen, den hat man immer dabei und zwei zusätzlich, also dann hätte ich mir deinen zum Beispiel, kannst du ja auch mal beschreiben, wen hast du dir gemacht als Pawn?
Das ist schwierig. Also ich hatte eine weibliche Vasallin an meiner Seite, aber da kommen wir wahrscheinlich gleich zu bei den Laufbahnen. Ich habe mir einen ganz, ganz großen Spaß draus gemacht, halt wirklich alle Laufbahnen auszuprobieren. Und das galt nicht nur für mich, meinen Hauptcharakter, sondern eben auch für meine Vasallin. Am Ende war sie ein Tank, eine Kriegerin, glaube ich. Genau. Und also ich finde dieses System ganz faszinierend, weil so auf dem Papier war ich tatsächlich dem immer so ein bisschen kritisch gegenübergestellt. Das simuliert ja quasi so eine Abenteurergruppe, als würde man mit Freunden losziehen. Man hat immer drei Begleiter dabei, aber es sind eben KI-gesteuerte Marionetten. Und das habe ich irgendwie nicht so ganz verstanden. Auch am Anfang und auch im Laufe des Spiels ehrlicherweise, ne, die haben ja auch so Dialoge, die sie immer wieder abfeuern. Und mein Gott, wiederholen die sich schnell.
Ja, das also, stimmt.
Das ist leider so der etwas nervtötende Aspekt an diesem System. Da merkt man einfach, dass in Dragon's Dogma 2, so toll es auch stellenweise aussieht, da manchmal so ein bisschen an Budget und an letztlichen Geldmittel gefehlt hat, um das vielleicht noch ganz auszureizen. das ist so ein Aspekt, der ein bisschen stört. Aber dieses sich zusammenklauben, ne? Also dass ich mir von anderen SpielerInnen, von Freundinnen Vasallen in die Welt rufen kann, das finde ich total toll. Und dass du dir dann eben dein Team zusammenstellst, die immer überlegen kannst, welche Teamdynamik brauche ich denn jetzt? Ich selber bin, keine Ahnung, bin jetzt ein Dieb zum Beispiel, bin eher der Damage-Dealer, dann brauche ich natürlich einen Tank, ich brauche einen Magier, der noch vielleicht ein bisschen heilen kann. Wen nehme ich denn als Drittes? Und das ist irgendwie so eine taktische Komponente, die da reinkommt. Plus dieses indirekte Multiplayer-eske, dass du halt andere Leute in deine oder KI-gestützte Vasallen in deine Welt rufst. Und das Schöne ist, dass die durch die Erlebnisse, die sie in der Spielzeit gemacht haben, dich auch auf Dinge hinweisen können, die sie halt wissen durch ihren quasi Meister, bei dem sie normalerweise in der Welt rumlungern. Das bedeutet, wenn sie zum Beispiel eine Schatzkiste von der Schatzkiste wissen, die sie mit dem anderen Spieler aufgemacht haben, dann können sie in deiner Spielwelt sagen, ey, da drüben ist eine Schatzkiste, von der du noch nichts weißt, komm, ich zeig dir das. Und dann kannst du bestätigen, ja, bitte, zeig mir das. Und dann folgst du diesem Vasallen bis zu dieser Schatzkiste. Und das Gleiche funktioniert auch bei Quests. Wenn man manchmal nicht weiß, okay, wo muss ich denn jetzt eigentlich bei einer Quest hin? Es gibt aber diesen einen Vasallen in diesem Menü, der das schon gemacht hat, dann kann dir dieser Vasall weiterhelfen. Und das hat irgendwie eine total schöne Dynamik. Plus, wenn du dir Vasallen von anderen einlädst, und ich habe natürlich auch von meinen Freunden immer mal wieder Grüße an Kuro gehen raus, zum Beispiel, Vasallen in die Welt geladen. Und wenn die dann mit dir die Abenteuer bestritten haben, muss man dazu sagen, die selber steigen nicht im Level, egal was sie machen. Deshalb bist du gezwungen vom Spiel, diese Vasallen immer mal wieder durchzuwechseln. Dein Hauptvasall levelt zwar mit, aber die dazugerufenen Vasallen nicht. Und deshalb wirst du im Laufe des Spiels einfach immer wieder durchwechseln. Und wenn du diese Vasallen wieder zurückschickst, dann hast du die Möglichkeit, diesen Vasallen ein Dankesgeschenk quasi an den Meister, an den anderen Spieler mitzugeben. Und das finde ich ist auch irgendwie so eine interessante Dynamik. Dann kommt nämlich auch mein Vasall oder dein Vasall wird ja eben von anderen Spielern durchaus beschworen. Und dann, wenn du rastest, kommt dein Vasall zu dir und sagt dir, ey, ich war hier, hab jemand anderem ausgeholfen, erzählt so ein bisschen die Geschichte, die immer unterschiedlich sein kann. Es können auch manchmal richtige, Entschuldigung, Arschlöcher dabei gewesen sein. Mhm. Und dann sagt das dein Vasall auch und sagt, ey, der war ganz komisch drauf. Das war wild. Gut, dass ich wieder hier bin.
Der hat mich immer sterben lassen zum Beispiel. Oder irgendwie, der war nie angezogen, sind so Kommentare, die fallen können. Wenn
nie
da
angezogen? Das ja, hatte ich nie.
Doch, doch. Also okay. Ich hatte die Kommentare, der benutzt irgendwie nur Frauen. Ich habe mich irgendwie komisch gefühlt. Ja, das der spielt nur mit Frauen. Und der war irgendwie immer nackt, ist auch ein Kommentar, der fallen kann.
Okay. Der ist wild. Nee, den kann ich noch nicht. Nicht schlecht. Okay. Und das Schöne ist halt, nur um das abzuschließen, diese Geschenke, die man halt eben mitgeben kann. Und da kann man natürlich auch den letzten Quatsch mitgeben oder auch gar nichts. Und da so ein bisschen die Frage an dich. Bist du so der Gönnerhafte? Hast du immer so wirklich tolle Sachen mitgegeben, wenn diese Vasallen guten Job gemacht haben? Oder bist du auch da so ähnlich wie mit deinen Steinchen zum Schnellreisen? Warst du da eher knauserig?
Naja, ich war ja nicht knauserig. Ich habe sie ja schon eingesetzt, wenn ich wollte. Ich wollte sie halt nur nicht so oft einsetzen. Ja. Ein Fairy Stone hätte ich trotzdem nicht weggegeben. Das wäre mir, das hätte sich falsch angefühlt. Ich habe oft 1000 Gold zum Beispiel gegeben. Ich finde, das ist so ein Mix gewesen. In der Welt findet man häufig so bis zu 400, 500 Gold. In Schatzkisten auch mal 1000. Also da habe ich mich so dran orientiert. In Schatzkisten auch manchmal bis zu 4000 am Ende. Und im Endgame war 1000 dann zu knauserig. Deswegen bin ich dann geupgradet. So ab Level 25, 30 bin ich auf 4000 gegangen. Und ich finde, und das ist natürlich auch immer, eigentlich ist es nicht so viel im Vergleich zu dem, was die meisten anderen geben, war es aber sehr viel, fand ich. Also ich weiß nicht, was hast du denn mitgegeben?
Ja, ich fühle mich gerade auch direkt schlecht. Ich habe immer so das Letzte, was ich so eingesammelt habe. Ja, guck mal, hier ist ein Apfel, nimmst du einen Apfel mit?
Oh, ja.
Also ab und an, wenn der Vasall oder die Vasallin wirklich einen richtig guten Job gemacht haben, dann habe ich auch schon mal was Kostbareres mitgegeben, aber ehrlich gesagt war ich da sonst immer eher knauserig. Dafür habe ich aber, ist auch vielleicht noch ein kleiner Aspekt, du kannst deinem Vasallen eine Quest mitgeben. Wenn quasi ein anderer Spieler, eine andere Spielerin diesen Vasallen beschwört, dann siehst du da quasi, keine Ahnung, an drei Rastorten rasten, wäre zum Beispiel eine Quest. Oder besiege eine bestimmte Gegnerart. Und dann spielst du so eine Belohnung aus an den jeweiligen Spieler, an die jeweilige Spielerin. Und das habe ich tatsächlich am Ende auch öfter gemacht, weil das auch für mich eine große Einnahmequelle war. Ich habe dann immer so Monster-Quests gesucht. Und meistens haben sie die dann verknüpft, gerade Richtung Endgame, so mit 10.000 Gold. Und das habe ich dann immer gemacht, habe dadurch mir eine goldene Nase verdient. Und das habe ich ehrlich gesagt bei meinem Vasallen dann irgendwann auch eingestellt, damit da sozusagen andere Spieler sich einen Vorteil rausholen oder rausschlagen können.
Das ist ja auch das Metagame, was hinten raus ist, dass wenn du mit dem Spiel quasi das nicht beenden möchtest, also nicht der Hauptstory folgst und bis zum Endsequenz, um dann eigentlich auch nur einen neuen Durchlauf wieder zu starten, kannst du halt einfach das unendlich lange machen und immer weiter die Pawns hochquesten und hochleveln. Hm. Das war so ein Spiel im Spiel, was zu Release extrem gut funktioniert hat, auch jetzt noch funktioniert. Aber es ist natürlich was anderes, wenn die Spielerschaft hoch ist, die es gerade aktiv gemeinsam spielt, wie natürlich auch bei so einem Elden Ring oder Dark Souls. Ich finde das gar nicht so unvergleichbar, weil die Nachrichten, die man in einem Elden Ring hinterlässt für jemanden zu Falle voraus oder irgendwie krasser Gegner, benutze Feuer oder beug dich vorne über, also du weißt Bescheid. Diese Hinweise zu nutzen, ist etwas, was ich eigentlich nicht gern mache. Hier hat es ja aber, es ist ja immer Realität gewesen für diese Pawn. Meine Pawn war ja woanders und hat dieses Abenteuer erlebt. Und dann konnte ich es sehr viel besser akzeptieren, als irgendwie so eine Standard- NPC, der irgendwie gesagt hätte, ey, du kannst auch mich fragen, ich weiß notfalls, wo es lang geht. Und dadurch auch da wieder das Schlagwort für mich, Authentizität, Glaubwürdigkeit der Welt. Das macht so viel aus, wenn es auf einmal irgendwie eine Begründung dahinter gibt, hinter dieser Spielmechanik.
Auf jeden Fall.
Es gibt da diese ganz große Geschichte natürlich mit der Krankheit. Ich weiß nicht, ob die Pawns sprechen das oder sprachen es bei mir dann irgendwann relativ schnell nach Release schon an, irgendwie, ich habe auch gehört, wenn man zu manchen kommt, kann man sich so eine Krankheit holen und dann hört man nicht mehr auf seinen eigenen Chef und dann muss man das ganz aufwendig heilen. Und ich hatte da wahnsinnig Schiss vor, dass meine Pawn auch diese Seuche irgendwie kriegt. Sie ist bei mir nie gekommen. Und ich habe aber von ganz vielen anderen gehört, die das gespielt haben, dass sie die gekriegt haben und dass es eigentlich fast logisch ist, dass man sie sich irgendwann einfängt. Hast du sie bekommen? Kannst du mir da Auskunft geben?
Ja, tatsächlich. Ich habe die mehrmals tatsächlich erwischt. Und einmal auch, ohne dass ich sie bemerkt habe. Weil das ist ja das große Problem. Also du kannst es so ein bisschen ablesen. Die Vasallen, die von dieser Drachenpest, glaube ich, heißt es, infiziert sind, die haben dann so rot schimmernde Augen. Das ist so das Indiz. Und wenn du sie mit dir nimmst, dann merkst du auch recht schnell, dass von den Vasallen so Widerworte kommen. Daran kannst du feststellen. Ich habe es aber das eine Mal nicht wirklich mitbekommen und hab auch gerastet und dann kommt tatsächlich der Super-GAU, dann wird diese ganze Stadt, während du schläfst, ausgelöscht von diesem Vasallen, der eben gefallen ist. Ja. Und das war, glaube ich, auch der Moment, wo ganz viele Leute aufgeschrien haben und sich dachten, boah, das hat mir jetzt gerade meinen Speicherstand versaut, was ist das denn? Aber in dem Sinne, wahrscheinlich mittlerweile auch vielleicht ein bisschen bekannter, aber in dem Sinne Entwarnung, dass eben wirklich wichtige NPCs nach ein paar Tagen auch wieder dastehen. Das ist nicht komplett Game-Breaking. Plus, du hast von diesen Wiederbelebungssteinen, mit denen du dich selber ja wiederbeleben kannst, aber auch NPCs, gibt es nachher so ganz besonders starke. Ich glaube, davon gibt es auch mehrere im Spiel. Mhm. Und damit kannst du quasi einmal die ganze Welt zurücksetzen und alle wiederbeleben. Und dann ist das auch wieder ganz hinfällig sozusagen. Aber ja, da schluckt man im ersten Moment. Ich fand's aber irgendwie auch eine geile Spielerei. Also ich fand's gar nicht so schlimm. Zudem ist eben auch nicht so wahnsinnig schnell und wahnsinnig oft passiert. Aber irgendwie so bei diesem, wenn du dir einen Vasallen reinholst, bist du immer so ein bisschen überlegen, ist der jetzt infiziert? Kann ich der trauen? Und irgendwie dass das die ganze Zeit so mitschwingt, ich fand das spannend.
Ich habe lange überlegt, warum ich das nie bekommen habe und bin inzwischen zu dem Schluss gekommen, dass mein NPC, mein Janos, einfach zu langweilig anscheinend ist, dass er nicht oft genug gerufen wird. dagegen sprechen würde, ist, dass er durchaus Quests gemacht hat und auch schon Badges gesammelt hat, von wegen genügend Ogre getötet, dann kriegst du so eine Ogre-Plakette und das ist dann auch nochmal cool. Also er scheint ja schon irgendwo anders unterwegs gewesen zu sein. Aber es gibt ja auch so eine Rivalität zwischen allen Spielenden, den geilsten NPC zu machen, der dann auch genommen wird. Und deswegen machen sie alle zum Beispiel ganz, ganz groß. Weil große Charaktere können mehr tragen. Und deswegen ist einfach der Nutzungsfaktor natürlich größer, wenn du einfach deinem Pawn ständig wie so ein Packesel alles geben kannst und er dann nicht gleich überlastet ist. Ganz oft auch irgendwie krasse Tattoos, wirre Farben. Also es gibt Leute, die
auffallen.
Genau, man muss auffallen, aus der Masse herausstechen, damit man auch genommen wird und dann halt, ja, dann kriegt man natürlich auch Krankheit. Also irgendwie ist das halt super logisch. Und ich find's irgendwie lustig, dass ich das nicht einmal mitbekomme. Das ist ja wild. Die ganze Stadt ist dann weg. Weil ich hatte nur einen Todesfall von irgendeinem wichtigen Charakter. Das war jemand, den ich eigentlich auch ins Gefängnis stecken wollte und der hätte da verrotten können. Und dann musste ich aber später in der Quest nochmal mit diesem NPC reden, um eine Quest weiterzumachen. Die musste einen Brief für mich analysieren. Und dann muss man halt zu dem Graveyard gehen, zu der wie heißt das, dieses Leichenschauhaus. und da dann diesen Stone einsetzen, um diesen NPC, der halt ja nicht mehr da ist, der ja gestorben ist, in der Welt wiederzubringen, in die Welt. Das ist schon geil. Also man macht es auch öfter dann in der Form von Quests, aber dann ist es für mich nicht das Gleiche, weil dann war es ja vorgesehen, dass derjenige tot war.
Ja, ja, es, also ich finde, man merkt schon, wir kratzen jetzt eigentlich immer noch so ein bisschen an der Oberfläche, aber diese Systeme, die sich durch dieses ganze Spiel ziehen, die sind irgendwie so wahnsinnig komplex. Desto länger man sich damit beschäftigt, desto mehr Facetten erkennt man, die irgendwie spannend sind. Zum Beispiel auch, dass Vasallen ja unterschiedliche Fähigkeiten beherrschen können. Da gibt es ja eine Elfenstadt beispielsweise. Ja. Und wenn du da hingehst, jetzt gehen wir mal davon aus, du gehst alleine hin und du verstehst diese Sprache nicht. Du hast nur diese Hieroglyphen und verstehst überhaupt nicht, was die Elfen von dir wollen. Aber wenn du einen Vasallen in deiner Gruppe hast, der Elfisch beherrscht, dann übersetzt er quasi für dich und dann kannst du dich verstehen. Das ist auch wieder so ein, weiß ich nicht, ein kleiner genialer Einfall, der das irgendwie, das Rumexperimentieren damit einfach wahnsinnig spaßig macht. Und auch da, ne, wenn du diese Fähigkeit hast, dann sind andere vielleicht schneller bereit, deinen Vasallen zu buchen.
Ja. Aber auch da, der Hinweis, das mag jetzt vielleicht total sperrig oder abschreckend sogar klingen. Es ist aber so gut designt, dass, also bei diesem Beispiel ist es so, dass du kommst in die Nähe der Elfenstadt und dann laufen auf den Wanderwegen schon immer random NPCs rum, auch Vasallen, die du halt anwerben kannst von Capcom. Und da sind auch zwei dabei, die das halt können. Und dafür, ja, du musst online sein, um die zu kriegen. Aber sie sind ja vordefiniert. Du musst nicht Glück haben, dass du einen erwischt, der das dann gemacht hat. Erst recht jetzt, also ein Jahr nach Release, ist es, ich würde sagen, 50% der Pawns, die du anwerben kannst an dem Punkt, können halt dieses Elbisch.
Ich glaube auch, dass du die Capcom-eigenen Vasallen beschwören kannst ohne Internetverbindung. Ne?
Ach, also ich sogar glaube, das ist
quasi, okay. Genau, falls du eben offline spielen willst, dass du das auch machen kannst.
Man kann es ja auch komplett solo spielen. Auch das ist möglich.
Das ist dann der Hardcore-Modus. Haben sich auch viele gewünscht. Also mittlerweile sind ja auch ein paar Patches ins Land gezogen. Es gibt einen leichten Modus, also dass du das Spiel leichter machen kannst, aber es gibt eben keinen schwereren Modus. Und ich weiß, dass viele Spielerinnen, die halt dann doch ein bisschen mehr sich investiert haben in Dragon's Dogma, sich eher einen schwierigeren Modus gewünscht haben. Mhm. Weil gerade hinten raus wird das Spiel ein bisschen trivialer, was so den Schwierigkeitsgrad angeht.
Das stimmt.
Aber, wie du es schon sagst, man könnte es steuern, indem man einfach auf Vasallen verzichtet und alleine loszieht. Das ist aber dann wirklich stellenweise sehr, sehr schwer.
Hat mir auch keinen Spaß gemacht. Ich habe das dann ausprobiert, nachdem das aufkam, das Thema, dass sich das manche gewünscht haben und ich wollte einfach gucken, wie fühlt sich das an. Für mich klappt es dann mit der Balance gar nicht mehr. Also für mich ist es, ich habe halt am allerliebsten einen Ranger gespielt mit Pfeil und Bogen und die Skills funktionieren ja alle nur, wenn halt irgendjemand den Gegner hauptsächlich tankt. Wenn du dann irgendwie die ganze Aggro ziehst, kannst du diesen Charakter schon gar nicht spielen. Kann sein, dass man als Tank oder als Damage-Dealer dann irgendwie durchkommt, aber als so Glaskanone, Magier kann ich mir das, es sei denn, die Attacken sind halt immer direkt One-Shot tot und das macht dann ja auch wieder keinen Spaß, funktioniert das für mich persönlich nicht. Die Kämpfe sind schon darauf ausgerichtet, dass man als Party möglicher, also im Idealfall ein Heiler, ein, zwei Damage-Dealer und ein Tank. Das ist so die Standard-Truppe, wie sie ja auch aus Tolkien bekannt ist, wie sie halt zu funktionieren hat.
Ja, da sprichst du es jetzt an, weil das finde ich auch ganz, ganz spannend bei Dragon's Dogma, diese Laufbahnen, diese Klassen, die man wählen kann. Ich habe ja vorhin schon gesagt, so ich war sehr wild und habe alles mal ausprobiert. Ich glaube, es gibt keine Klasse, die ich nicht gespielt habe. Es gibt Klassen, die ich weniger lange gespielt habe, weil sie mir nicht ganz gefallen haben. Aber was ich ganz faszinierend finde bei Dragon's Dogma 2 ist, dass diese Klassen sich wirklich krass unterschiedlich anfühlen. Mhm. Also gerade selbst die Anfangsklassen, du hast Kämpfer, Bogenschütze, Magier und Dieb. Damit fängst du an, die restlichen Klassen musst du freischalten. Und du kannst dir alle diese vier Klassen alleine anschauen und alle vier spielen sich eklatant anders. Der Kämpfer ist langsam, du hast keinen Lock-on. Also das ist erstmal was, wo man schluckt. Du kannst keine Gegner anvisieren, sondern musst das alles händisch steuern. Du hast einen Kämpfer mit Schild und Schwert, du hast einen Bogenschützen, du hast einen Magier und du hast eben einen Dieb mit zwei Dolchen. Und der Dieb ist von diesen vier der einzige, der zum Beispiel eine Ausweichbewegung beherrscht. Alle anderen können das in dem Sinne zumindest nicht. Und das finde ich aber total geil. Also im ersten Moment schluckst du und bist so ein bisschen verwirrt, wie spiele ich dieses Spiel denn jetzt? Aber wenn du dahinter kommst und verstehst, wie diese Klassen funktionieren, macht wirklich jede einzelne Klasse irgendwie Spaß, hat irgendwie ihren Reiz. Und das hat mir bis zum Ende, und da kommen wir vielleicht nachher auch noch zu, weil es gibt ja eben auch durchaus klare Kritik, die man in diesem Spiel äußern kann, unter anderem, dass es vielleicht hinten raus ein bisschen an Abwechslung fehlt, sowohl spielerisch als auch von der Monstervielfalt. Aber das habe ich jetzt gerade, als ich es mir nochmal durch den Kopf habe gehen lassen, habe ich dagegen angekämpft, indem ich einfach spielerisch immer wieder meine Klassen gewechselt habe.
Und wie es ja auch gewünscht ist. Das ist das Erste, was der Vocation-Dealer dir sagt, irgendwie, hey, mach dir keinen Kopf, wechsel wild durch, das ist alles immer gut, weil man kriegt ja auch in jeder Klasse so permanente Upgrades, die man dann nochmal in einem anderen Tech-Tree sozusagen platzieren kann. Also erst, wenn du eine Klasse wirklich bis Level 8 durchgespielt hast, kriegst du dann alle dieser Fähigkeiten und davon kann, ich glaube, 4 oder 5. Und von den 4 oder 5 kannst du insgesamt 8 platzieren. Und wenn du halt alle Klassen spielst, hast du am Ende so 30, 40 Buffs, zwischen denen du auswählen kannst, wo du dann halt dann nochmal deine eigene Klasse sozusagen spezialisierst. Muss man alles nicht machen, kann man aber machen und ist auch, also mir hat es Spaß gemacht, damit rumzuspielen, irgendwie zu sagen, ja, okay, ich habe hier zwar einen Damage-Dealer und das ist eine Glaskanone, aber wenn ich ihm den Buff gebe von dem Krieger und da irgendwie so bis Level 4 spiele, dann kriege ich nochmal 20% mehr Lebensenergie. Dann nehme ich mir dieses, habe ich abgeholt, pack mir das als permanenten Buff rein und spiele danach den Ranger weiter. So war da zum Beispiel einer der Kniffe, die ich benutzt habe. Ja. Die Kämpfe sind natürlich sehr Monster Hunter-esque. Das habe ich ja schon gesagt. Man hat diesen Ogre, man kann sich dem ans Bein klemmen, hochkämpfen, so Shadow of the Colossus-mäßig. Es gibt so Übergegner, dazu zählt ein Greif zum Beispiel, der immer irgendwie am Himmel so ein bisschen umherschweift oder natürlich auch später Drachen. Und die kommen an, die können dann auch Mitte des Kampfes wieder fliehen, wenn sie merken, es läuft nicht gut für die und dann willst du den eigentlich hinterher, bist halt viel zu langsam. Du kannst dich bei einem Greif aber auch ranklammern und solange deine Ausdauer lang genug ist, bist du dann halt ewig mit ihm in der Luft, bis du dich nicht mehr halten kannst und dann fällst du irgendwo in der Welt in den Ozean. Einer der epischsten Tode, die man sterben kann in diesem Spiel. Manchmal kannst du dich bei Harpien irgendwie so an die Füße klammern, da verbrauchst du dann weniger Stamina und die bringen dich dann zu krassen anderen Orten, wo du nur so hinkommen kannst. Das sind alles so irre Sachen, die passieren kann, so dynamisches Gameplay, die mich mitgerissen haben, weil man sie in keinem anderen Videospiel auf diese Art und Weise jemals vorher erlebt hat.
Ja, absolut. Also das, ich befürchte, dass dieser Magic Moment wahrscheinlich bei fast allen gleich ist oder sehr ähnlich ist, aber diese Kämpfe gegen Greifen sind, also ich hatte da auch einen Moment, ich glaube, es war dann mein zweiter Greif, den ich dann auch wirklich geschafft habe zu besiegen. Mitten im Kampf, ich habe mich gerade an ihn geklammert und plötzlich steigt er in die Lüfte und fliegt weg. Aber ich war ja noch an ihm dran, gehe auf seinen Rücken und flieg einfach mit ihm. Ich flieg mit ihm und bis zu seinem Nest quasi begleite ich ihn. Dann tauchen aus welchen Gründen auch immer die Vasallen wieder auf,
genau, ja, an dem Ort. Die sind ja fiktiv. Die sind ja, die haben diese magische Portalfunktion.
Eben, genau. Ja, und dieser Moment, der hat sich bei mir einfach wahnsinnig eingebrannt. So diese, ich bin Richtung Sonnenuntergang geflogen, irgendwann dann im Nest und dann geht dieser epische Kampf da weiter. Und da geht einem echt das Herz auf. Also das ist so, ja, immersives Rollenspielen. Und das kann dieses Spiel einfach richtig, richtig gut.
Das macht und das Spaß. Für Solospieler. Das ist ja das Irre dabei. Also man ist ja nicht mit mehreren im Multiplayer, so wie bei Monster Hunter, sondern man macht es alleine. Es ist eigentlich das perfekte Solo-Monster Hunter.
Um noch mal ganz kurz vielleicht einen kleinen Rückschritt zu den Klassen zu machen. Mich würde jetzt schon interessieren, mit welchen Klassen du denn so richtig warm geworden bist. Was war so deine liebste Klasse, deine liebste Laufbahn?
Das ist der Bogenschütze gewesen. Dieses Zurückbleiben und Zielen, das ging ja auch dann mit dem Six-Axis-Controller, dass man das per Motion gemacht hat. Das hat mir viel Freude gemacht, weil es sehr präzise war. Und ich hatte das Gefühl, ich war damit auch extrem imber gut. Also ich habe damit sehr abgeräumt und hatte bis heute habe ich da eigentlich nicht genug von. Ich kann das immer wieder reinschmeißen und habe immer wieder Spaß mit dieser Klasse. Ich fand die Nahkampfdinger, ja, das mit dem Lock-On hat mich am Anfang schon gestört. Man kommt dann aber auch wieder rein. In den 90ern haben Spiele ja hauptsächlich so funktioniert. Da gab es dieses Lock-On-Feature ja noch gar nicht. Von daher ist das immer so eine Erinnerungsleistung, das dann irgendwie wieder gut zu machen. Und das klappt auch in Ordnung. Es hat ja auch seine Vorteile, dadurch, dass man halt vollkommen frei schlagen kann. Die Kämpfe sind aber schon unübersichtlich, würde ich sagen. Gerade wenn Magie ins Spiel kommt, die magischen Effekte sind sehr großflächig. Also gerade so Eisblöcke können dann die Kamera komplett zumachen und dann weißt du nicht mehr, wo dein Held ist und all sowas. Das ist das, was ich meine mit, da muss man halt Bock drauf haben, sich da einzuarbeiten. Und das kann halt auch, wenn man da dann schnell die Übersicht verliert, frustrierend werden, weil wenn man tot ist, geht man halt zurück zum letzten Speicherpunkt. Ja, die sind schon gut genug verteilt, man verliert nicht Stunden und Stunden. Aber wenn man in einer blöden Situation ist, aus der man nicht mehr rauskommt, kann man auch mal einen Tag zurückgehen, weil die ganz festen Speicherpunkte gibt es nur, wenn man, und das finde ich gleichzeitig wieder cool, wenn man bei einer Taverne übernachtet. Also Geld bezahlt, 2000 Gold kostet das so im Schnitt, würde ich mal sagen, zwischen 1000 und 4000 über das Spiel. Und das ist nicht wenig. Man überlegt sich das schon, wenn ich jetzt so viel Geld gerade raufgeben dafür. Und das ist halt der permanente letzte Speicherpunkt. Der überspeichert sich aber auch. Man kann nicht irgendwie 2 Tage zurückgehen oder 3 Tage zurück. Es ist immer der letzte Speicherpunkt in einer Taverne, wo man eigentlich relativ sicher sein sollte, wenn nicht gerade ein Greif angreift. Und ja, auch da gab es Geschichten von wegen, ja, das ist mein letzter Speicherpunkt und dann kommt halt der Greif. Und das haben sie dann rausgepatcht, dass diese Events, diese Großangriffe von extremen Gegnern auf eine Stadt, dass die dann nicht mehr kommen, wenn du es lädst. Also auch das haben sie gefixt. Okay. Also du kannst jetzt einfach laden dann und dann kommt der Greif nicht, wenn du es geladen hast, obwohl er eigentlich gekommen ist.
Ja gut, das macht Sinn, ja. Aber weil das finde ich irgendwie auch schon, dass Monster die Stadt angreifen können und du dich dann da zur Wehr setzen musst, obwohl du eigentlich gerade was ganz anderes vorhattest, finde ich schon auch sehr witzig und trägt zu diesem Immersionsgedanken irgendwie.
Und da kämpfen alle mit. Kritisieren ja gerade viele an Avowed, dass wenn Monster irgendwie in der Stadt sind und da Kämpfe sind, dass da dann die Wachen nicht mitkämpfen. Hier ist es so, die ganze Stadt ist in Aufruhr, die Zivilisten laufen weg, die Garde ruft alle zusammen und alle kämpfen dann zusammen gegen das Monster. Mhm. Und da ist es halt auch dann, wenn dann irgendwie 12 Ritter da kämpfen, extrem unübersichtlich, Framerate irgendwie bei 15 FPS. Aber es ist auch gleichzeitig so ein geiler Moment. Ja. Wie willst du das denn sonst umsetzen? Ich find's geil, dass es wenigstens passiert.
Ja, es gibt ja so Momente, wo ich das auch einfach in Kauf nehme. So, es ist okay, dass es quasi an die Grenze der eigenen Leistungsfähigkeit geht von diesem Spiel, weil dieser Moment aber einfach trotzdem so toll ist und so, ja, witzig auch auf irgendeine Art und Weise. Das meinte ich vorhin mit, manchmal ist mir die Technik da gar nicht so wichtig und da trifft's vollkommen zu. Ist mir auch vollkommen egal.
Hattest du eine Lieblingsklasse?
Genau, wollte ich gerade sagen, zu den Klassen noch einmal ganz kurz zurück, weil du hattest es ja schon angedeutet, ne? Es gibt ja einmal diese festen Fähigkeiten, die man über alle Klassen quasi sich einsammeln kann, wenn man steigt quasi in den Klassen ja auch noch mal im Level und dann schaltet man diese Fähigkeiten frei und die kann man dann frei wählen und platzieren. Es gibt aber ja auch pro Klasse 4 Fähigkeiten, die du auf deine Aktionstasten legen kannst, womit du bestimmte Angriffe und, keine Ahnung, bestimmte Sprüche, Zaubersprüche abfeuern kannst. Und daran merkt man, glaube ich, so ein bisschen, dass da eine unglaubliche Komplexität drin steckt, die sich sogar steigert, desto mehr Klassen man spielt. Und daher ziehe ich so ein bisschen auch meinen Reiz, was so diese das Klassensystem angeht. Ich bin auch voll bei dir. Bogenschütze mochte ich sehr gerne. Und Dieb. Dieb mochte ich auch sehr gerne. Eher eine Nahkampfklasse, Damage-Dealer. Weil dieser Dieb, der hat so einen Enterhaken, den er rausschießen kann. Und damit kann er sich zum Beispiel entweder zu Gegnern ziehen oder Gegner heranziehen. Was total praktisch ist, weil ich finde nichts nerviger. Du bist ein Kämpfer oder ein Krieger, hast halt nur dein doofes Breitschwert da. Und dann greift der Harpier an. Und du kannst diese Harpier eigentlich nicht erwischen, außer sie kommen zu dir. Mhm. Als Dieb machst du einmal Enterhaken, whoops, und schon ist die Harpier bei dir. Und dann gibt's richtig schön Backenfutter. Und jetzt kommt der Bonustipp, die absolute Lieblingsklasse meiner Meinung nach, für mich zumindest, ist der Kriegsmeister, der Warfarer heißt er, glaube ich, auf Englisch. Es ist leider auch somit die letzte Klasse, zumindest bei mir, die ich freigeschaltet habe. Man kann sie aber auch recht schnell freischalten, wenn man sich so Tutorials anschaut. So
welche
so
Waffe benutzt der?
Da ist die Besonderheit, dass du alle Waffen benutzen kannst. Du kannst alle Rüstungen und alle Waffen benutzen. Genau, und du kannst auch zwischen, das ist der besonderste Kniff da dran, du kannst zwischen verschiedenen Klassen hin und her wechseln. Das bedeutet zwar, dass er von seinen 4 Fähigkeiten eine Fähigkeit damit belegt, einfach nur zwischen diesen Klassen zu wechseln, aber es ist halt saugeil, wenn du halt Lieblingsklassen hast, mehrere, und du zwischen denen wechseln kannst. Bei mir war es am Ende, weil ich gerade schon gesagt habe, Dieb mochte ich gerne, Bogenschütze mochte ich gerne. Das ist einmal, ne, ich fange aus der Ferne an, Bogen zu schießen, dann kommt der Gegner näher, dann wechsle ich zum Dieb, kletter an ihm rum und piek's ihm mit meinen Dolchen ins Auge und schon ist er tot. Das ist super. Plus, die Klassen haben ja auch noch unterschiedliche Bewegungsoptionen. Und ich habe mir als drittes noch eingeladen in das Klassensetup, Magier. Nicht, weil ich Magier mag. Magier mag ich leider gar nicht, weil die so indirekt sind und immer aufgeladen werden müssen, bis sie dann zaubern. Aber der Magier, der hat so einen Gleitsprung. Also du kannst springen in die Luft und dann hast du noch so ein bisschen Zeit zu schweben. Und dadurch machst du die Erkundung der Welt noch viel leichter, weil du halt auch zu höher gelegenen Dingen oder du kannst Schluchten überwinden, weil du eben kurz schweben kannst. Und das war so mein Go-To, dass ich halt eben zwischen den beiden Klassen wählen konnte, die ich total gerne spiele, plus ab und an zu dem Magier wechseln, um halt eben diesen Schwebezustand zu erreichen. Die beste Klasse. Also das macht so viel Spaß. Ich habe ganz kurz auch noch mal reingespielt in meinen letzten Speicherstand und habe eben gerade mal so mit dem Fingerschnippen einen Drachen besiegt, weil ich einfach richtig austeilen konnte. Richtig geile Klasse, die macht richtig Spaß.
Als Nahkämpfer gefiel mir der Mystic Spearhand am besten. Oh ja. Das ist, kann man sich vorstellen, wie so ein Jedi-Ritter. Mit so einem Doppellaserschwert, so wie Darth Maul hat, glaube ich, ein Doppellaserschwert, wenn ich mich recht entsinne. Und genauso ist halt auch sein Moveset. So, du kannst so einen ganz krassen, schnellen Blitzangriff nach vorne machen, kannst Energie aufladen, hast für Fernkämpfer dann sowas wie die Macht oder als Magier, dass du dann so kleine Funken sprühen kannst, die dann so zielsuchend automatisch dahin gehen, damit sie runtergehen. Also extreme Flexibilität und Mobilität mit krassem, also wenn man später dann damit die Endwaffe da benutzt, da säbelst du dich durch alles durch. Das hat mir dann auch richtig Spaß gemacht.
Ja, stimmt, das ist auch eine richtig gute Klasse, ja. Um vielleicht wieder zurückzukommen zur Erkundung, was halt da ein wichtiger Bestandteil ist und der mir so am Ende leider ein bisschen sauer aufgestoßen ist, so schön ich die Welt finde und so viel Spaß mir das Erkunden gemacht hat, ein Problem dieser Welt ist, dass das Loot für mich nicht auf Dauer befriedigend war. Vor allen Dingen, weil eben die Ausrüstungsgegenstände, die findest du hauptsächlich eben in Shops und gar nicht so in Dungeons. Also ab und an hat man mal einen glücklichen Fund und auch mal eine gute Waffe oder mal eine gute Rüstung. Aber in der Regel werden die erst besser, wenn du in der nächsten Stadt bist und da zum Händler gehst.
Ja.
Das finde ich ist so eine Sache, die ich eigentlich gerne bei einem Nachfolger besser hätte haben wollen. Um da vielleicht auch noch mal so einen kleinen Kritikpunkt einzubringen.
Stimmt, das Loot ist irgendwie nie so richtig geil. Vor allen Dingen braucht man es auch für nix. Das meiste gibt's auch irgendwie in der Stadt zu kaufen. Man verkauft die meisten Sachen für Geld. Ich hatte am Ende auch viel zu viel von allem. Man kombiniert die Sachen ja untereinander, um Tränke zu machen. Auch die Tränke habe ich nicht genügend benutzt. Ja, das ist alles so. Ja, okay, nice to have. Ich glaube schon, dass man das damit machen kann. Man braucht es vielleicht auch, wenn man alleine spielt oder irgendwie anders. Keine Ahnung, ich hab's nicht gebraucht. Ich war auch, ehrlich gesagt, mehr als beschäftigt genug, die Steuerung halt immer so zu meistern und mit den Kämpfen zurechtzukommen, als dass ich dann noch irgendwie die richtige Salbung vorher vom Kampf mich eingerieben hätte, um irgendwie Feuerschaden zu machen oder auszuhalten. Da stimmt die Balance nicht, kann man vielleicht einfach sagen.
Richtung Ende wurde es dann mir auch ein bisschen zu einfach. Mit der Ausnahme der Drachen, die sind schon immer irgendwie ein bisschen fordernd, aber die sind auch immer gleich. Und deshalb hat sich das da so ein bisschen entschärft und war halt dann nicht mehr so spannend. Weil du das Gold angesprochen hast, das war bei mir tatsächlich gar nicht so. Das Gold war zwar nachher reichlich vorhanden, aber es war auch nie im Überfluss da. Du kannst in der ersten Großstadt, in der du landest, Vermund, glaube ich, heißt sie, kannst du verschiedene Häuser kaufen. Und dieses eine Haus, ich weiß gar nicht mehr, wie teuer es war, 300.000 Gold oder sowas, ist jetzt gerade ins Linde geraten.
200.000 kostet die, glaube ich. Aber man kriegt ja eine geschenkt. Hast du nicht die geschenkt gekriegt von der Frau?
Doch, klar.
Ach so, ja,
klar. Aber ich dachte mir so, nee, ich will jetzt auch das geile, das schöne Haus haben.
Das habe ich mir bis heute nicht gekauft.
Ich auch nicht. Das
finde ich nach wie vor teuer.
ja, weil ich ja auch den Nutzen nicht gesehen habe irgendwie. Aber ich dachte mir, ey, vielleicht schalte ich damit ja auch noch eine Questreihe frei, die ich gar nicht. Weißt du, mit dem ersten Haus schaltest du ja auch eine Questreihe frei. Wer weiß, ob da vielleicht auch noch irgendwas drin steckt. Das habe ich bis zum Ende mir nicht leisten können, weil ich eben auch durch die vielen Klassenwechsel halt da immer viel in Equipment einfach gesteckt habe. Und dann kommt ja auch noch das Upgraden hinzu. Du kannst in den verschiedenen Städten deine Ausrüstung upgraden und in den verschiedenen Städten auch noch unterschiedlich upgraden. Also wenn
das ist geil.
Ja, super ist das. Bei den Elfen ist es halt eher so ein bisschen, dass du sie Magie stärker machst. In der Hauptstadt ist es, glaube ich, ausgewogen. Und dann nachher kommst du noch in so eine Wüstenstadt, Bagbatal, wo dann eher, glaube ich, auf Angriff gesetzt wird.
Das ist jetzt geil, dass du das sagst. Weil ich habe Bagbatal ungefähr 6 bis 7 Stunden nach Spielbeginn schon entdeckt. Und ja, es ist gedacht für das Ende. Und man kann sich aber nämlich, eigentlich ist dieser Bereich abgeriegelt. Das heißt, die Stadt des Südens, da ist so Wüste und Grand Canyon-mäßig. Und man muss erst in der Hauptstory so ungefähr in der Mitte sein, dass man so einen Pass bekommt. Da muss man sich dann verkleiden und irgendwie so rüber über die Grenze. Man kann sich an den Klippen so entlang schleichen und kommt dann auch in diese Stadt rein. Und da rechnen sie auch gar nicht mit einem. Und da gibt es halt High-End Sachen schon zu kaufen für 60.000 Gold und dann habe ich halt auf meine Waffe dahin gespart und hatte dann halt auch diesen Mega-Bogen, den man dann schon benutzen kann und dann metzelst du halt alles weg, aber es ist halt, das zeigt, wie dynamisch diese Welt einfach ist, es ist alles offen, wenn du es irgendwie hinkriegst, kannst du dir dann auch so einen coolen Vorteil erarbeiten und das ist ja auch das, was Dark Souls so groß gemacht hat. Es ist gnadenlos, dieses Spiel, es ist schwierig am Anfang und dann guckst du halt, wenn du einen Weg findest, es irgendwie zu exploiten, mach es, es ist Teil dieses Spaßes an diesem Spiel.
Ja, ja, ich finde es auch, ich finde das eigentlich eher spannend. Also, man könnte ja fast sagen, oh, damit bricht das Spiel so ein bisschen, wenn du halt das vorwegnimmst und wirklich in die letzte Stadt schon relativ am Anfang reist. Ich finde das geil.
Weil, gerade weil du musst ja auch erstmal hinkommen. Der Weg ist halt schwierig. Da sind ja krasse Gegner, ne? Es war kein leichter Weg. Das war drei Nächte lang mit Camp Supplies einmal kaputt gegangen und dann am Ende so richtig durchsuchen. Und dann bist du auf einmal, das ist eine Game Session. Wir reden da über 2-3 Stunden, die diese Reise alleine benötigt hat, dann da hinzukommen. Mhm. Und es war aber durch Zufall. Ich wollte halt einfach, solange ich weitergekommen bin und die Gegner irgendwie geschafft habe, bin ich immer weitergegangen und wurde zum Glück belohnt.
Ja, mega. Ja, und auch diese Quest, da können wir vielleicht auch mal dazu kommen, diese, wie heißt denn die Stadt? Ruhestadt heißt sie. Da ist quasi da ist eine Grenze gezogen zu dieser Wüstenregion, was eigentlich, sage ich mal, die zweite große Region im Spiel ist. Und wie du diese Grenze überwindest, da gibt es ganz verschiedene Lösungsansätze. Und ich finde genau dieser Aspekt, also man kann über die Quests viel sagen in Dragon's Dogma. Also da sind auch super viele klassische Fetch-Quests oder geh dahin und töte dieses Monster, Quests versteckt. Aber die haben ganz oft so verschiedene Möglichkeiten, auf die du in diesen Quests interagieren und reagieren kannst. Und eine davon ist eben diese Grenzkontrolle. Entweder findest du über irgendeinen anderen Weg einen Pass oder du kannst dich in einem Ochsenkarren verstecken und reinreiten. Du kannst aber auch, ich glaube, das hat mein Game-2-Kollege Kuro gemacht, du kannst aber auch die Stadtwache nehmen und einfach ins Wasser werfen und dann durchgehen.
Oh, geil! Ja, natürlich!
Also es gibt so viele tolle Lösungsansätze bei so einfachen Quests, sage ich mal, was diese Quests total anhebt und spannend macht. Es gibt ja auch so einen Fälscher, auch in dieser Ruhestadt, mit dem du Gegenstände duplizieren kannst, die aber eben keinen Nutzen haben. Also die sind wirklich einfach nur eine billige Kopie, ohne dass sie Nutzen haben. Und da gibt's auch verschiedene Quests, wo du das nutzen kannst. Da gibt es dann jemanden, der, glaube ich, oh Gott, nach irgendeinem Juwel oder Edelstein oder sowas sucht. Aber dann gibt es noch einen zweiten, der auch nach diesem Edelstein sucht. Und dann kannst du überlegen, okay, wen mag ich jetzt lieber, wem traue ich lieber? Und der eine kriegt die Fälschung, der andere bekommt den richtigen Gegenstand. Oder vielleicht fälsche ich gar nicht und gebe einfach nur einem dieser Charaktere diesen Stein. Und dadurch beeinflusst du dann wieder, wie das weitergeht. Und ich finde das toll. Das ist so auch wieder sehr dynamisch und eben auch einfach glaubwürdig, diese Welt. Auch bei den Quests.
Kommen wir vielleicht noch mal dazu, was hätte das Spiel für dich noch besser machen können? Hast du irgendwas so richtig, hast du so ganz große Frustmomente erlebt im Spiel irgendwann?
Also, wenn ich so an den Anfang zurückdenke, würde ich sagen, so das Onboarding ins Spiel, das hätte fast noch irgendwie ein bisschen besser funktionieren können. Also, es hat bei mir wirklich ein bisschen gedauert, bis ich den Spaß gespürt habe. Ich war irgendwie ehrgeizig und dachte mir, nee, ich warte jetzt durch, bis ich zu dem guten Teil des Spiels vorankomme, bis ich verstehe, wie das alles funktioniert. Und das hat bei mir ehrlich gesagt schon ein bisschen gedauert. Da frage ich mich so, ob man das vielleicht einfach angenehmer machen könnte. Ich find's okay. Also ich find's gar nicht super schlimm, aber da dachte ich mir, so ein paar Aspekte könnte man einfach ein bisschen klarer kommunizieren. Und das andere hatte ich, glaube ich, schon angedeutet, dass einfach am Ende, jetzt abgesehen vom Balancing, vor allen Dingen die Abwechslung fehlt. Also auch die großen Gegner, wir haben eben gerade vom Greifen geschwärmt, der wiederholt sich halt immer und immer wieder. Und auch Drachen, was am Anfang so die große Bedrohung ist und du denkst, boah, wie schaffe ich das denn irgendwann? Am Ende sind die halt überall. Du hast einfach sehr viele von diesen Drachen und die spielen sich alle gleich.
Es hat halt gerade so gereicht und am Ende merkt man schon, hier wäre halt vielleicht doch noch mal ein bisschen was anderes cool gewesen.
Da hatten wir vorhin auch nur ganz kurz gestriffen beim Erkunden. Ich bin einfach wirklich wahnsinnig in dieser Welt versunken. Ich habe das auch wie meinen Urlaubsort angesehen. Das kam letztes Jahr, bin ich einfach gar nicht so viel zum Spielen gekommen. Und da war Dragon's Dogma wirklich das einzige Spiel, das ich über so einen langen Zeitraum gespielt habe, wo ich mir die Zeit genommen habe und immer wieder eingetaucht bin, weil das so ein schöner Wohlfühlort einfach war. Und ich habe wirklich, also es gibt auch so Collectibles, das würde mich noch interessieren. Es gibt diese Suchermedaillons, heißen die. Die kannst du überall finden. Du siehst das eigentlich nur in der Spielwelt, da reflektiert manchmal das Licht so drauf. Du siehst so einen kleinen Lensflare, sag ich mal, auf diesen Suchermedaillons. Und die kannst du immer überall finden. Und es gibt, oh Gott, keine Ahnung, wie viele es wirklich gibt. 300, 200 irgendwas?
200, glaube ich, ja.
Genau, also ein bisschen mehr als 200 auf jeden Fall. Und die gibt's halt überall zu entdecken. Und ich hatte leider so viel Spaß mit dieser Spielwelt. Man kann, glaube ich, die Geschichte locker so in 20, 30 Stunden durchspielen, auch mit einem gemäßigten Tempo, sage ich mal. Ich war nachher, glaube ich, bei, weiß ich nicht, 120, weil ich halt mir alles anschauen wollte. Ich wollte jeden Zipfel dieser Welt erkunden. Und ich habe auch immer nach diesen doofen Suchermedaillons gesucht, weil die bei diesen Gildenhäusern, glaube ich, kannst du dir mit diesen Suchermedaillons Belohnungen holen, wenn du eine bestimmte Zahl dort abgibst. Und die Boni, die du da bekommst, sind stellenweise am Ende nicht mehr, aber zumindest die anfänglichen, die sind so stark, die sind so toll, dass ich das halt einfach total gerne gemacht habe. Das hat mich noch weiter motiviert zu erkunden. Und deshalb komme ich eben auf diese lange Spielzeit. Und gerade wenn du diese lange Spielzeit hast, dann merkst du einfach am Ende, oh, okay, da geht jetzt auf, wenn ich noch so auf die Klasse wechsle, einfach dem Spiel so ein bisschen der Dampf aus. Und das ist einfach sehr schade. Ich habe übrigens über 220 Suchermedaillons gefunden.
Boah, Respekt. Das ist richtig krass. Ich habe genauso gebührt, viel gespielt wie du. Und ich habe, glaube ich, nur 40 oder ein bisschen über 40 gefunden. Das Gleiche ist ja auch so bei den Käfern, die man finden kann. Mhm. Das sind so Leuchtkäfer, die sind meistens an Bäumen dran. Die sind schwer zu erkennen, weil sie braun sind tagsüber. Aber wenn du nachts unterwegs bist, was ja schwieriger ist mit den Gegnern und so, dann leuchten sie extrem auffällig golden. Mhm. Wenn du die dann konsumierst, dann geben sie dir 0,15 Kilogramm mehr Last, die du tragen kannst, was sehr, sehr nützlich ist. Davon habe ich sehr viel mehr gefunden, weil ich halt die Mechanik verstanden habe. Ah, okay, nachts kann ich die leichter finden. Und dann habe ich davon sehr, sehr viele gefunden.
Mir hat es irgendwie echt Spaß gemacht, als ich das verstanden habe und dann gemerkt habe, was es da gab. Habe ich da einfach immer, jedes Mal, wenn ich irgendwo reingereist bin in ein neues Gebiet, immer erstmal danach geschaut. Plus die Klasse Illusionist, heißt sie auf Deutsch, die hat auch eins von diesen Fähigkeiten, was du vorhin meintest, die du permanent ausrüsten kannst, egal welche Klasse du hast, sobald du diese Klasse erstmal weit genug gespielt hast, womit du darauf aufmerksam gemacht wirst, wenn irgendwo ein Suchermedaillon ist, dann kommt so ein Sound und dann weißt du, ach, okay, hier muss ich suchen. Das ist natürlich dann auch nochmal
das hilft.
Sehr hilfreich.
Ja, geil. Ja, schade, dass wir keinen dritten Teil kriegen, ne? Müssen wir wohl zumindest Dragon's Dogma 1 spielen, denn das ist das, was ich jetzt so ein bisschen mitkriege von der ganz großen Dragon's Dogma Community, würde ich sagen, Dark Arisen als PC-Version ist beliebter als Dragon's Dogma 2.
Ja, ich glaube, das liegt einfach daran, den Vorteil hatte ich jetzt, dass ich diesen ersten Teil halt fast gar nicht gespielt habe und dass der zweite Teil sich ja fast selbst wie ein Remake sieht, dieses ersten Teils. Ja, ich finde es, für mich hat es perfekt gepasst, weil ich einfach dann diese Faszination jetzt richtig toll nacherleben konnte. Für diejenigen, die aber Dragon's Dogma 1 schon bis zum Erbrechen gespielt haben, für die wird es einfach nichts Neues gewesen sein, nur wenig Neues.
Und vor allen Dingen weniger Abwechslung, weil das soll das erste halt haben, dass die Kämpfe bis zum Ende motivieren, durchgängig von der Balance her.
Siehst du mal.
Ich werde es nachholen, ich würde jetzt nicht noch mal Dragon's Dogma 2 direkt einschmeißen, das ist vielleicht was für in 10, 15 Jahren, aber da ich das erste halt doch nicht komplett gesehen habe, sehe ich mich da halt eher, das noch mal zu erkennen. Aber eins kann man vielleicht noch festhalten, das haben wir noch nicht genau genug gesagt, wegen der Handlung spielt man diesen Titel nicht.
Absolut, stimmt. Das ist ja, die Geschichte ist leider vollkommen irrelevant. Am Anfang dachte ich noch, also ich war zum Beispiel vom Anfang, ich war da erstmal schon in die Welt gezogen. Ich war schon so, okay, wie funktioniert das? Warum sitzt da jetzt jemand anderes auf dem Thron, obwohl ich der Weckte bin? Und warum bin ich da im Gefängnis? Und irgendwie wollte ich dann schon diese Fragen klären. Aber desto weiter ich gespielt habe, desto mehr habe ich einfach gemerkt, wie irrelevant und einfach auch nicht spannend diese Geschichte leider ist. Ja, das ist ein großer Nachteil, wenn man Rollenspiele spielt wegen Geschichte, nicht Dragon's Dogma 2.
Sie wird komplett vertont, allerdings auch nur auf Englisch. Ich bin ja oft ein Freund von englischer Vertonung. Hier hat sie für mich nicht funktioniert. Ich habe dann umgestellt auf Japanisch, was noch möglich ist. Das ist für mich stimmiger gewesen, fand ich besser. Aber dann habe ich halt nichts mehr verstanden von den nützlichen Sachen und musste wieder Untertitel lesen. Das hat mich dann auch wieder gestört. Und so war ich nie so richtig zufrieden mit der Lokalisierung dieses Rollenspiels. Eine richtig gute deutsche Version hätte, glaube ich, schon was gebracht.
Ach, ja, Mensch, ich finde es echt schade, dass du mir vorhin diese Illusion genommen hast, dass ich jetzt, weiß ich nicht, in ein paar Jahren auf den Dragon's Dogma 3 mich freuen kann. Also, wer weiß.
Capcom kann das ja machen. Es ist halt dann nicht mehr unter dem gleichen Chefentwickler, der wohl bahnbrechend und zielführend war für diese Projekte. Und es war ihm immer die Herzensangelegenheit, das auch noch mal zurückzubringen. Weil er war nicht zufrieden, dass Dragon's Dogma so ein bisschen gescheitert ist, das erste, und nur so ein Geheimtipp war. Und dann war er eigentlich schon nicht mehr da, ist dann noch mal zurückgekommen, nur um Dragon's Dogma 2 zu machen und ist jetzt halt Mitte letzten Jahres dann wieder gegangen.
Ja, schade, ey, weil, also ich finde, man merkt bei dem Spiel einfach an ganz vielen Stellen so, da wird was ganz Großes draus, wenn die jetzt einfach einen nächsten Teil machen können und dann noch mal ein bisschen mehr Budget hätten.
Anderes Szenario vielleicht auch noch mal, die Welt ein bisschen in eine andere Welt bringen, ja.
bisschen einfach auch Abwechslung, was so das Spielerische angeht, wenn man das noch ein bisschen größer schreiben würde, sowas wie die Voicelines der Vasallen da einfach ein bisschen mehr reinbringt, vielleicht sich da noch ein paar Kniffe und ein paar Ideen noch mehr einfallen lässt, dann steckt da was ganz Großes drin. Für mich ist das fast wie so ein, das hätte Potenzial, irgendwann so ein Souls-like-Ding zu werden, weil da einfach ein paar Ideen drin stecken, die ich sonst so aus Open-World-Rollenspielen nicht kenne. Und deshalb finde ich das ganz, ganz schade. Also ich kann es nur empfehlen, wer vielleicht mit der Reihe noch nicht in Kontakt gekommen ist, mit Dragon's Dogma 2, findet man da, finde ich, auf jeden Fall einen guten Weg rein. Und es lohnt sich auf jeden Fall sehr. Mir hat es sehr, sehr viel Spaß gemacht.
Gab es denn was letztes Jahr für dich besser wäre? Oder würdest du auch sagen, das war dein Game of the Year?
Das war mein Game of the Year auf jeden Fall, ja. Also einfach, weil es halt so viel besonders macht. Das ist ja das Jahr von Astrobot. Und natürlich ist Astrobot auch ein ganz fantastisches Spiel gewesen. Aber Astrobot, so einfallsreich dieses Spiel auch war, war es halt trotzdem einfach im Grunde ein klassischer Plattformer, ein sehr, sehr guter Plattformer. Und Dragon's Dogma 2 hat da einfach für mich mehr Ideen gehabt, die für mich halt frisch waren. Und deshalb war es für mich Dragon's Dogma 2. Ja,
so ging's mir auch. Also Leute, wenn ihr das zweifache GOTY der Instant Moin Crew einfach weiter ignorieren wollt, dann ist das euer Problem. Wir haben es euch ans Herz gelegt.
Und lasst euch das nicht von Drachen stehlen. Oder vielleicht gerade doch.
Lasst es euch mindestens einmal von einem Drachen stehlen und holt es euch wieder zurück. In diesem Sinne. Bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Tschüssikowski.